Leben und Taten des berühmten Ritters Schnapphansky. Vorspiel. Als der Verfasser des Lebens und der Taten des berühmten Ritters Schnapphansky die ersten Arabesken seiner wundervollen Affen- und abenteuerlichen Geschichte schrieb, da fiel es ihm im Traume nicht ein, dass zur Belohnung für all die herrlichen Erzeugnisse seines unsterblichen Geistes einst ein Gerichtsvollzieher bei ihm erscheinen werde, um ihn mit würdiger Miene, aber in sehr nachdrücklichem Tone, vor den Herrn Instruktionsrichter des preußischen königlichen Landgerichts in Köln zu zitieren. Der Verfasser des Schnapphansky hielt sich bisher für einen der unschuldigsten Menschen unseres verderbten Jahrhunderts. Er hatte sich oft darüber geärgert, denn nichts ist langweiliger und uninteressanter als die Unschuld. Als er aber den Gerichtsvollzieher sah und den Erscheinungsbefehl, in dem es klar und deutlich zu lesen war, dass er sich binnen 2 Tagen in dem Verhörzimmer des Richters melden solle, widrigenfalls nach der ganzen Strenge der Gesetze gegen ihn verfahren werde, kurz, als er sich davon überzeugte, dass man ihn für nichts mehr und nichts weniger als einen Verbrecher halte, da sprang er empor mit dem Schrei des Entzückens, mit dem Jubel der Freude, ob der endlich verlorenen Unschuld und warf den Sessel um und den Tisch und alles, was darauf stand, und wäre fast dem Gerichtsvollzieher um den Hals gefallen, um ihn zu herzen und zu küssen. Und ein über das andere Mal frohlockte er: »Ich bin ein Verbrecher, Verbrecher!« Die Freude des Verfassers hat sich seitdem in etwa gelegt. Er erschien nämlich wirklich vor Gericht, und es wurde ihm plötzlich sehr seltsam zumute. Das heilige Gerichtsgebäude der fröhlichen Stadt Köln machte trotz alledem einen unangenehmen Eindruck auf ihn. Mit den 2 nach vorn gekrümmten Seitenflügeln schien es ihm, wie mit 2 abscheulichen Armen ergreifen und nicht wieder loslassen zu wollen. Und als er nun gar rechts einige Erzengel der Gerechtigkeit mit langen Schleppsäbeln und großen hässlichen Schnurrbärten aufmarschieren und links Advokaten, Instruktionsrichter und Landgerichtsräte, alles Leute, die am Abend im Wirtshause bei einer Flasche Wein ganz manierlich aussehen, in langen, wallenden Talaren mit weißen Bäffchen und altmodischen, höchst schauerlichen Mützen vorbeispazierten, da regte sich mit einem Maler eine gewisse Stimme in der Seele des Angeklagten und sprach: »Wehe dir, wenn du etwas Böses getan hast, mit der heiligen Themis ist nicht zu spaßen.« Doch was soll ich meinen Lesern die Gemütsbewegungen des unglücklich glücklichen Verfassers noch weiter schildern? Was geht meine Leser der Verfasser an? Wenden wir uns daher zu dem Prozesse selbst. Die Anklage lautet auf Verleumdung. Cervantes verleumdete den Don Quixote, Louvet verleumdete den Chevalier Faublas, ich soll den Ritter Schnapphansky verleumdet haben? Das ist schrecklich. Hat man den Cervantes gehängt? Nein. Hat man den Louvet guillotiniert? Nein. Wird man mich köpfen? Wer weiß es. Es wäre schade um mich. Es gibt nichts Schlimmeres auf Erden, als wenn man den Kopf verliert. Einstweilen besitze ich ihn noch, und hin und her habe ich mich besonnen, ob es wohl schon je so etwas gegeben hat, was dem Prozesse Schnapphansky ähnlich sei. Die heilige Justiz möge mir verzeihen, wenn ich ihr Unrecht tue. Ich konnte noch nichts finden. Und nähmt ihr die Flügel der Morgenröte und flögt bis zum äußersten Meere, ihr fändet noch keinen 2. Prozess Schnapphansky. Das Einzige, was ihm entfernt ähnlich sieht, finden wir aufgezeichnet in dem 11. und 12. Kapitel des 2. Buches der erschrecklichen Heldentaten und Abenteuer Pantagruelis, in der Despotenkönig, in sein ursprünglich Naturell wiederhergestellt durch den Meister Alcofriba, der Quintessenz Abstraktor. Ich brauche meinen Lesern nicht zu bemerken, dass dieser Alcofriba niemand anders ist als Meister Franz Rabelais, der Arzneidoktoren. Meister Franz schildert uns in dem erwähnten Kapitel seines unübertrefflichen Werkes, für das er ebenfalls weder gehängt, guillotiniert noch geköpft wurde, den Prozess Leckebuck Saugefist. Um meinen Lesern einen Vorgeschmack von dem möglicherweise zum wirklichen Ausbruch kommenden Prozess Schnapphansky zu geben, führe ich das Plädoyer jenes merkwürdigen Falles wörtlich an. Da sprach Pantagruel zu ihnen: Seid ihr es, die ihr den großen Streit miteinander habt? Ja, gnädiger Herr, antworteten sie, und welcher von euch ist der Kläger? Ich bin's, sprach Herr von Leckebock. Nun, mein Freund, so erzählet uns also Punkt für Punkt euren Handel reich nach der Wahrheit, denn bei dem hohen Sakrament, wo ihr auch nur ein Wort dran lügt, hol ich den Kopf euch von den Schultern und will euch weisen, dass man den Rechten und vor Gericht nur die lautere Wahrheit sagen soll. Darum hütet euch also wohl, eurer Sache etwas zuzusetzen oder davon zu tun. Saget an. Da begann Leckebock wie folgt. Gnädigster Herr, es ist wohl wahr, dass eine brave Frau meines Hofes Eier zu Markte trug. Bedeckt euch, Leckebock, sprach Pantagruel. Großen Dank, Herr, sagt der Junker. Doch weiter im Text. Zwischen den beiden Wendezirkeln kam sie 6 Kreuzer zenitwärts und einen Stülber. In Betracht, dass die Ripäischen Berg dies Jahr sehr unfruchtbar am Gimpelschneisen gewesen waren, mittels eines Aufruhrs, der sich zwischen den Kauderwelschen und den Akkusierern erhoben, wegen der Rebellion in der Schweiz, die sich auf Punktzeug an der Zahl zum Heereszug gen Neuennadel versammelt hatte, im ersten Loch des Jahres, da man die Sub den Ochsen und den Jungfrauen den Kohlenschlüssel zum Haberschmaus für die Hund verabreicht. Die ganze Nacht ward, Hand am Putt, nichts weiter geschafft, als dass man Bullen expediert auf Posten zu Fuß und Knecht zu Ross, um alle Kähne in Beschlag zu nehmen, denn die Schneider wollten ein Blaserohr aus den gestohlenen Flecken machen, den Ozean zu überdachten, der damals nach der Heubinder Meinung mit einem Krautgemüs schwanger ging. Aber die Physici meinten, es wär an seinem Wasser kein Zeichen zu sehen, so deutlich wie am Fuß des Trappen Hellebarden mit Senf zu pappen, sofern nicht die Schweizer Herren Oberrichter der Syphilis aus B-Moll verböten, hinter den Laubwürmern reinzustolpern und also während des Gottesdienstes spazieren zu gehen. Ha, ihr Herren, Gott helf uns weiter nach seinem Rat! Und wieder das unglücksböse Tück zerbrach ein Kärtner-Nasestüblings sein Peitsch, denn das Gedächtnis verrauchert oft, wenn man die Hosen verkehrt anzeugt. Hier sprach Pantagruel, sacht, mein Freund, sprecht langsam, ereifert euch nicht. Ich verstehe den Kasus, fahret fort. Und Leckebock fuhr fort, noch eine halbe Stunde lang zu reden in bisheriger Weise. Nachdem er sich aber aller seiner Weisheit entledigt hatte, setzte er sich und murmelte, »Demnach, gestrenger, bitt ich schön, eurer Hoheit wollt in der Sache erkennen und sprechen, was rechtens ist, nebst Kost, Zinsen und Schadensersatz.« Da erhob sich Herr von Saugefist. Er räusperte sich 64 Mal und erwiderte, »Gnädigster Herr und ihr andern Herren, wenn die Bosheit der Menschen so leicht nach kategorischem Urteil erkannt wird, als man die Mücken im Milchnapf sieht, so wird das Vierochsenland von den Ratzen nicht so zerfressen sein, als es ist, und manche zu schimpflich gestutzten Ohren würden annoch zu Erden sein. Denn obschon, was die Geschichte des Fakti und den Buchstaben anbetrifft, des Gegners Bericht auf ein Härlein wahr ist, so sieht man doch gleichwohl, meine Herren, die Listen schlich und die feinen Häklein und sieht, wo der Hund begraben liegt. Ei, heilige Dame, man kann den Schnabel nicht mit Kuhmist heizen, ohne sich Winterstiefel zu kaufen, und die Scharwach kriegt ein Klistierdeko oder den Kackstoff. Muss man derhalb die hölzernen Bratspieß schmoren? Doch der Mensch denkt und Gott lenkt, und wenn die Sonne hinunter ist, sitzt alles Vieh im kühlen Schatten. Anno 36 kaufte ich mir noch einen Fuchsschwanz. Er stand fein, hoch und kurz, die Woll so ziemlich, aber gleichwohl hing der Notar sein Zeterer daran. Ich bin kein Studierter, aber im Buttertopf, wo die vulkanischen Instrument besiegelt wurden, ging das Gerücht, der gepökelte Ochs, der spüret den Wein in stockfinsterer Mitternacht ohne Licht aus und stäke er auch zu unterst im Sack des Kohlenbrenners. Zwar ist an dem, dass die 4 Ochsen, von denen die Rede ist, einigermaßen ein kurzes Gedächtnis hatten, doch was die Murner anbetrifft, so hätten sie auch bei der Hundehochzeit zum Garaus geblasen und der Notar hätte auf kabbalistisch seinen Rapport darüber erstattet, dass 6 Morgen Wiesenland keine 3 Flaschen Dinte ergeben. So sprach auch Saugefist noch eine lange Weile. Als er ebenfalls ausgeredet, erhob sich Pantagruel, rief alle Präsidenten, Räte und Doktoris zusammen und sprach zu ihnen: »Wohlan, ihr Herren! Ihr habt nun Vitae Vocis Oraculo, den Handel, gehört, davon die Red ist. Was dünkt euch dazu?« Und sie antworteten: »Freilich haben wir es gehört, aber wir verstanden für'n Teufel auch nicht ein Wörtlein davon. Bitten euch demnach unavoto untertänigst um die Gunst, dass ihr nach eurer Einsicht wollt das Urteil sprechen.« Da nahm Pantagruel das Wort und sprach: »Auf Vernehmen, Anhörung und reifliches Erwägen des Streites der Herren von Leckebock und Saugefist erkennt das Gericht, dass in Betracht dessen und dessen und in Erwägung, dass die Glasmolken auf nächsten Mai im Mitten August zahlbar sind und die Guturalbeinstellen durch Heu verstopft werden müssen, jene zu leisten schuldig sind und freund wie vor ohne Kosten aus Ursach.« Also lautete die Fällung des Urteils, und beide Teile gingen zufrieden mit dem Bescheid von dannen, welches schier ein unglaublich Ding war, denn seit dem großen Regen hätte man noch nicht erlebt und wird's auch schwerlich in 13 Jubeljahren erleben, dass zwei uneinige Parteien in einem Rechtsstreit ebenmäßig das Endurteil gutheißen sollten. Die übrigen anwesenden Räte und Doktoren aber saßen dort wohl noch an die 3 Stunden steif und starr in stummer Verzückung, außer sich für Staunen, ob des Pantagruels übermenschlicher Weisheit, welche sie aus Entscheidung dieses so schweren und klitzlichen Handels klar erkannten. Und säßen noch allda, wenn man nicht Essig und Rosenwasser die Fülle gebracht hätte, zur Erweckung ihrer 5 Sinne und Lebensgeister, da denn Gott ewig Lob für sei. Soweit Alcofibras, der Quintessenz abstracto. Vor dem Prozess der Herren Leckebock und Saugefist gab es keinen ähnlichen, und nach ihm gab es nur den des berühmten Ritters Schnapphansky. Erwarten wir von ihm das Möglichste. Öffentlich werde ich an den meistbietenden Advokaten die Ehre, mich zu verteidigen, verkaufen lassen. Unsterblich kann er sich machen durch meine Verteidigung, denn meinen Prozess werde ich besingen in Jamben, in Daktylen, in Trochen. In Spondeen und Molossen, in antiken Verskolossen, der Gegenwart zur Lust, der Nachwelt zu unauslöschlichem Gelächter. Köln, Dezember 1848, Georg Werth.